Tatort Tirol, der Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung.
Willkommen zu Tatort Tirol, der Crime-Podcast der Tiroler Tageszeitung. Ich bin Renate Bergtold und bei mir zu Gast sind heute zwei meiner lieben Kollegen. Und zwar ist es zum einen unser langjähriger Polizeireporter Thomas Hörmann. Hallo Tom.
Hallo.
Und zum anderen der Reinhard Fellner, unser Gerichtsexperte, unser Gerichtsreporter. Hallo Reinhard.
Hallo Renate.
Wir sprechen heute über den Mordfall Daniela Kammerer, einer, der uns schon seit 20 Jahren begleitet. Gestern gab es ja von der Staatsanwaltschaft eine neue Anklage. Und ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass bei uns in der Redaktion, bei vielen, die mit dem Fall befasst sind, ein kollektives Erstaunen mal durch die Reihen ging. Wie ging es denn euch beiden damit? Ihr seid ja seit Anfang an mit dem Fall befasst. Tom, wie hast du das erlebt?
Naja, war natürlich eine große Überraschung, dass 21 Jahre, in der der Fall eigentlich immer ungeklärt war, jetzt plötzlich ein mutmaßlicher Mörder präsentiert wird. Naja, es war sicher ein Paukenschlag und eine große Überraschung, auch für uns in der Redaktion. Mit dem hat eigentlich nach 21 Jahren keiner mehr wirklich gerechnet. Es hat eher so ausgeschaut, als würde der Fall für immer ungeklärt bleiben. Und ob er jetzt wirklich geklärt werden kann, das wird man sehen. Nicht? Das wird sich dann vor Gericht erweisen, nicht, ob der jetzt bereits schon angeklagt ist und tatsächlich verurteilt werden kann.
Wie hast du das erlebt, Reinhard?
Mich hat es erinnert an den 7. Februar 2014. Da wurde nämlich der heute 42-Jährige wieder enthaftet. Rückblende: im Dezember 2013 ist er durch Beamte des Bundeskriminalamtes wegen Mordermittlungen verhaftet worden und hat eben dann nach 7 Wochen aber wieder aus der Untersuchungshaft entlassen werden müssen, weil eben damals, und auch damals ging es allein um DNA-Spuren, ein dringender Tatverdacht vom Untersuchungsrichter verneint wurde und auch direkt darauf die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen eingestellt hat, weil sie eben damals zur Erkenntnis gekommen ist, dass die Verurteilungswahrscheinlichkeit nicht mehr im ausreichenden Maß vorgelegen ist und dass eben jetzt aufgrund neuer DNA-Ergebnisse wiederum Anklage erhoben wird. In dem Fall von 2005 ist er wirklich überraschend gewesen.
Darauf kommen wir später nochmal zurück. Zunächst würde ich aber gern ganz an den Anfang gehen. Auf den 23. Juni 2005. Tom, du warst einer der Ersten, die erfahren haben, es hat einen Mordfall gegeben, drüben beim Raboldi-Park. Das war noch nicht viel bekannt. Wie erinnerst du dich an diesen Fall ganz am Anfang?
Naja, ich glaube, da ist in der Früh schon ein Anruf gekommen und es hat sich dann bald einmal herausgestellt, dass eine nicht ganz 20-jährige Studentin aus Niederösterreich das Opfer ist. Die wurde da recht brutal mit 2 heftigen Messerstichen getötet. Von Anfang an war der Fall sehr schwierig, weil es kaum Zeugen gegeben hat, weil das irgendwann im Morgengrauen stattgefunden hat, um 5 Uhr in der Früh vermutlich in einer Telefonzelle im Raboldi-Park. War bei der Polizei recht schwierig, weil die waren damals sehr abgelenkt, weil die Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie unmittelbar bevorgestanden ist. Die hat dann eine Woche später über die Bühne gehen müssen und die waren damit beschäftigt, ihre Akten hin und her und so weiter. Also das war ziemlich chaotisch am Anfang und ja, es hat sich auch überhaupt nicht abgezeichnet, wer da für das Gewaltverbrechen verantwortlich sein könnte. Und die Ermittlungen sind dann sicher, wie sie einmal in Fahrt kommen, sind sehr intensiv betrieben worden und es haben sich dann im Lauf der Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, dann verschiedene Theorien herauskristallisiert, wobei keine jemals bewiesen werden hat können. Nicht.
Das war eher das Schwierige, weil eigentlich konnte man den Weg von Daniela an ihrem letzten Abend relativ gut nachzeichnen. Das war ja junge Studentin, die hat da am MCE studiert. Die war dann, hatte, glaube ich, eine wichtige Prüfung und war dann am Feiern mit ihren Freunden. Ist dann auch von Studentenfest zu Studentenfest oder zu Lokalen noch gezogen. Und dann war sie in der Wohnung eines Studienkollegen. Und das war auch besagter junger Mann damals, der sie zuletzt lebend gesehen hat.
Genau.
Und der jetzt angeklagt wird.
Genau. Gewesen ist es so, die Daniela Kammerer war mit mehreren jungen Leuten auf einem Studentenfest im Stadtteil Wilten. Da war auch der mittlerweile 42-Jährige dabei, der jetzt wieder in Verdacht geraten ist. Die sind dann gemeinsam in die Wohnung, in der der jetzt Verdächtige gewohnt hat, mit anderen Studenten. Das war eine WG. Die Daniela Kammerer hat aber in einem Studentenheim gewohnt, am Innsbrucker Innrhein. Jedenfalls, die sind da in diese Wohnung und dort hat es dann offenbar Gespräche gegeben und wie auch immer. Die haben da halt dann noch Zeit miteinander verbracht. Offenbar sehr unauffällig, alkoholisch allerdings sehr viel geflossen und irgendwann um wahrscheinlich 16:30 sowas ist die Daniela Kammerer dann aufgebrochen, angeblich allein. Das behauptet eben der jetzt Verdächtige, aber auch andere Mitbewohner und ja, sie ist dann, wie die Polizei rekonstruiert hat, vermutlich wollte sie zu einem anderen Freund nach Pradl den besuchen, hat sich aber dann offenbar im Rabaldi-Park überlegt, dennoch anzurufen, ist deshalb in die Telefonzelle, weil ihr Handy mittlerweile, da ist die Wertkarte, der hat ein Wertkartentelefon gehabt, der war leer und hat ihm dann versucht, dort anzurufen und hat es aber gar nicht mehr geschafft, weil sie dann getötet wurde.
Wurde denn damals gegen diesen jungen Mann schon ermittelt?
Nein, der junge Mann ist natürlich von Anfang an befragt worden, wie alle Bekannten aus dem Umfeld von der Daniela Kammerer. Es hat sich aber eigentlich kein Verdacht ergeben, dass der da irgendwas mit der zu tun haben könnte. Es hat sich kein Motiv ergeben, es hat keinen Streit offenbar ergeben. Es hat auch ein Kollege bestätigt, dass der nicht mitgegangen ist mit der Kamera, wie sie dann, gut, ist mit dem Radl davon gefahren, nicht, aber er war da jedenfalls nicht dabei. Er ist in der Wohnung geblieben und damals war der sicher nicht auf der Verdächtigenliste.
Dann hat die Polizei neue Ermittlungsansätze im Lauf der Zeit ans Tageslicht gebracht, oder?
Naja, es ist von Anfang an eigentlich zweigleisig ermittelt worden. Auf der einen Seite natürlich im Umfeld der Daniela Kammerer, das ist Standardverfahren, nicht? Auf der anderen Seite war aber auch bekannt, dass der Rabaldi-Park damals ein Drogenumschlagsplatz war, in dem sich sehr viele Dealer und andere Gestalten in dem Park aufgehalten haben und auch die Nächte dort verbracht haben. Und es war natürlich dann auch irgendwo naheliegend, dass der Täter aus diesem Umfeld gekommen ist. Es hat dann Zeugenhinweise gegeben, die aber nicht sehr eindeutig waren. Es hat eine Frau gegeben aus der Nachbarschaft, die hat von ihrer Wohnung aus einen Streit gehört, war der Meinung, dass da eine Männerstimme dabei war mit einem ausländischen Akzent. Sie glaubt auch gehört zu haben, dass es um Geld gegangen ist. Es hat dann Angestellten gegeben, der mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit war. In der Romberg-Passage hat er gearbeitet, also direkt angrenzend zum Rabaldi-Park. Und dieser Zeuge hat ein blondes Mädchen auf dem Fahrrad gesehen, wo die Polizei davon ausgeht, das war die Daniela Kammerer. Und in der Nähe hat dieser Zeuge einen blonden Mann gesehen. Und dieser blonde Mann ist dann eigentlich einmal in den Fokus der Ermittlungen gekommen. Mit der Zeit dann hat man geglaubt, dass dieser blonde Mann ein Asylwerber ist, der sich eben in dieser Drogenszene aufgehalten hat. Und es ist dann die Theorie daraus entstanden, dass dieser Asylwerber Schulden eintreiben wollte bei einer jungen Frau aus diesem Milieu, die der Daniela Kammerer sehr ähnlich sieht. Und dass es da zu einer Verwechslung gekommen ist. Und dazu würde dann auch die Aussage von der Ohrenzeugin passen, nicht, die ihm da einen Streit gehört hat von jemandem, wo ihm eine Stimme mit einem ausländischen Akzent dabei war und um Geld ist da ihm auch gegangen. Also das hätte dann irgendwas ganz stimmig sein können, nicht. Aber es hat sich dann nicht beweisen lassen. Die Ermittlungen sind dann auch eingestellt worden gegen den verdächtigen Asylbewerber und damit war der Fall erledigt.
Wie hast du das erlebt? Es war ja ein verdächtiger Mann aus Bosnien, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und es gibt ja Ermittler, die hängen dieser Theorie bis heute an. Wie siehst du das?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Es gibt wirklich Ermittler, die nach wie vor davon überzeugt sind und die mit der jetzigen Entwicklung eher nicht übereinstimmen, die nach wie vor denken, dass es eher damals in das Drogenmilieu gegangen ist, weil sie in dem jetzigen Fall ganz einfach auch kein Motiv sehen und auch schon die Zeugenaussage von dem Angestellten passt da nicht dazu, weil der hätte ja dann den jetzt Verdächtigen auch sehen müssen, glaubt man, weil um die Zeit 5 in der Früh ist, frühestens der Gegend niemand am Weg und da fällt jeder Einzelne auf und ja, es gibt da verschiedene Argumente, die eigentlich gegen den sprechen nicht.
Was im Falle von Mordermittlungen ja immer gut ist, wenn man eine Tatwaffe hat. Im Fall Daniela Kammerer ist leider keine Tatwaffe je aufgetaucht.
Die Tatwaffe ist nie aufgetaucht. Das wäre dann auch eine sehr auffällige Tatwaffe gewesen, weil das war ein Messer mit einer 16 cm langen Klinge, insgesamt vermutlich 30 cm lang, also schon fast ein Kurzschwert. Das ist eben dann ein weiteres Argument der Skeptiker, dass, wenn es der jetzt Verdächtige gewesen wäre, dann hätte der im Vollrausch noch die Gegenwart haben müssen, da haben sie ein Messer einzusammeln und dann mit dem Mordopfer nachlaufen oder radeln und das mit, weiß ich, 2 Promille oder so nicht.
Und dann kam 2013 die Wende.
Und dann kam 2013 erst einmal die Überraschung, wo wir vernommen haben, dass nach immerhin 8 Jahren dann der ehemalige Studienkollege von ihr am Flughafen Wien-Schwechat verhaftet worden ist durch das Bundeskriminalamt. Im Nachhinein, also zumindest aus Sicht der Verteidigung, hat man wohl seitens des Bundeskriminalamts auf ein schnelles Geständnis gehofft. Der Mann ist auch anfangs ohne Verteidiger einvernommen worden, was sehr stark kritisiert worden ist im Nachhinein. Der heute 42-Jährige wurde dann nach Innsbruck überstellt und hat da einen Strafverteidiger dann zur Seite gehabt. Und es ist eben dann in den 6 bis 7 Wochen Untersuchungshaft nicht gelungen, den Tatverdacht weiter zu konkretisieren, was eben zu der berühmten Prüfungstagsatzung geführt hat, wo die Untersuchungshaft wieder in Frage gestellt worden ist und der damalige U-Richter festgestellt hat, dass in dem Fall einfach kein dringender Tatverdacht mehr vorliegt und dann auch die Staatsanwaltschaft eingesehen hat, dass wohl die Anklagewahrscheinlichkeit zu gering ist, um die Ermittlungen fortzuführen.
Und das führt mich gleich zur nächsten Frage. Es hat ja weitere 13 Jahre gedauert, bis erneut so eine Anklage gekommen ist, nämlich jetzt. Was wissen wir darüber? Und wenn du sagst, es war einfach kein dringender Tatverdacht gegeben. Wie ist es heute?
Ja, auch heute ist es so, dass nach einer jüngsten Entscheidung des Innsbrucker Oberlandesgerichts zur Tat bezüglich des 42-Jährigen kein dringender Tatverdacht vorliegt. Zu einer Anklageerhebung langt allerdings ein gelinderer, konkreter Tatverdacht. Und der Unterschied ist der, ich kann also die Anklage erheben mit allen rechtlichen Konsequenzen, die daran hängen. Und ein dringender Tatverdacht wäre zum Beispiel jetzt vorab ein Rechtfertigungsgrund gewesen für die Verhängung der U-Haft oder für die Aufrechterhaltung eines internationalen Haftbefehls. Ein solcher wurde ja von der Staatsanwaltschaft zwar erhoben, aber von den australischen Behörden niemals exekutiert. Also sie haben den Österreicher, der in Australien lebt seit geraumer Zeit und dort Familie hat, nicht ausgeliefert nach Österreich bislang.
Du hast ja gestern mit dem Anwalt des Tatverdächtigen gesprochen. Wie sicher sieht der das? Und glaubst du, dass die Staatsanwaltschaft vielleicht noch was in der Hinterhand hat?
Der Strafverteidiger Matthias Kapfer ist natürlich auf dem Gebiet ein Profi und hat ja auch den Fall Leon unter vielen anderen schon verteidigt. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben das jetzt am Montag erfahren. Allerdings laufen die Ermittlungen ja schon über Jahre weiter. Und natürlich ist die Strafverteidigung da auch über die Monate davor mit dieser Angelegenheit schon direkt konfrontiert. Überraschungen bleiben also aus. Das heißt, da wurde schon ein Privatgutachten in Köln beim ganz bekannten Rechtsmediziner in Auftrag gegeben, der in Deutschland als der DNA-Papst gilt. Der soll die These widerlegen, dass die DNA auf dem Zigarettenstummel nur daher stammen kann, dass der Zigarettenstummel vor Ort geraucht wurde. Also auch Streifen an solchen Zigaretten oder der 42-Jährige soll früher bekannt gewesen sein in seiner Studentenzeit als gnadenloser Schnorrer, also Zigarettenschnorrer. Und wenn man da zum Beispiel zur Schachtel hingreift, eine Zigarette nehmen will und die andere erwischt, ist auf der Verbliebenen trotzdem die DNA zum Beispiel. Das sind solche Zweifel, die ihr privates Gutachten dann wieder aufzeigen wird. Es gibt noch eine weitere Spur, einen ominösen Zeugen, der sich erst vor 3 Wochen gemeldet hat, da wird jetzt auch überprüft, ob das so tatsächlich so ist, dass er da eine Zigarette dieser Zeuge hingeworfen hat, ob dessen DNA sichergestellt werden kann. Und dann erst wirkt dessen These und Aussage glaubwürdig, dass sich kurz vor dem Mord ein größerer Streit in der Nähe dieser Zelle ereignet hat und er da eben zwei Männer wahrgenommen hat, wobei einer da noch hinter der Zelle verblieben wäre.
Tom, das ist ein gutes Stichwort, nämlich Kommissar DNA. Damals, 2005, war die DNA-Arbeit bei der Polizei, glaube ich, noch lange nicht so weit wie heute. Weißt du ungefähr bei der Polizeiarbeit, wann man, welche wichtigen Schritte in der Entwicklung da waren bei der DNA, dass man das heute besser auswerten
kann? Ich bin kein Gerichtsmediziner, aber ich kann nur sagen, dass das immer besser geworden ist, dass, ich glaube, die DNA-Werte in Österreich seit dem Fall Jack Unterweger analysiert und als Beweismittel verwendet. Das ist jetzt 30 Jahre her oder noch mehr. Und es ist immer besser geworden. Man benötigt immer kleinere Mengen an DNA, die man dann analysieren kann, sicherstellen kann. Es gibt mittlerweile auch DNA, die man hochrechnen kann, soweit ich weiß. Also wenn man da nur ein Teil findet, nicht ein Schnipsel, dann kann man den hochrechnen, wie die gesamte DNA möglicherweise ausschaut, nicht mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit. Also da hat sich sehr viel getan und deswegen ist es ja auch wichtig, dass die Beweisstücke ewig aufgehalten werden, nicht, und immer wieder mal herangezogen werden für neuere, genauere Tests, nicht. Und das hat in dem Fall eben offenbar auch zu einem verspäteten Treffer geführt, nicht.
Reinhard, du hast ja auch Kontakt mit der Familie gehabt. Wie war das? Erzähl einmal.
Ja, es war eben dieser überraschende Febertag mit der Enthaftung. Der Strafverteidiger hat die Tiroler Tageszeitung damals eingeladen in die Kanzlei, um das noch einmal aufzuarbeiten. Es war eben der jetzt wieder Angeklagte und seine Eltern vor Ort, alle natürlich in einer unfassbar gelösten und erleichterten Stimmung, weil die Verhaftung war ja jetzt wirklich geradezu spektakulär am Flughafen und es ist ja seinerzeit nach Wien gereist, um eigentlich auch die Eltern zu besuchen und die hat er dann nie mehr gesehen. Ja, dass sich dieser Moment jetzt so wieder wiederholt, muss natürlich eine unglaubliche psychische Belastung wieder für alle sein, wobei man das nicht verwechseln darf. Also da ist jetzt nicht groß gefeiert worden und Champagnerkorken haben geknallt. Da war einfach zu spüren, wie groß die Erleichterung war. Weil zumindest damals ist man ja ganz fix davon ausgegangen, dass diese Sache damit erledigt ist. Man darf nicht vergessen, der Verteidiger des heute 42-Jährigen hat ja dann die Republik auf Amtshaftung auch geklagt, eben auch für die Inhaftierung. Es sind dann nach 2 Jahren in einem Vergleich mit der Republik, weil die Generalprokuratur noch einmal berufen hat und die Belastung für die Familie aber da schon so groß war, insgesamt 22.000 Euro zugesprochen worden. Insofern ist es jetzt für alle wahrscheinlich jetzt eher unwahrscheinlich gewesen, dass in die Richtung einer neuen Anklage jetzt noch einmal ein Vorstoß der Staatsanwaltschaft kommt.
Es gibt ja auch eine Hürde, Tom. Der Angeklagte lebt in Australien schon seit geraumer Zeit. Das weiß man denn über diesen 42-Jährigen?
Ja, es hat ja von Anfang an, also wie der 2013 festgenommen wurde, sind gleich Gerüchte aufgetaucht, er wäre nach Australien geflüchtet damals. Wir haben das recherchiert. Das hat überhaupt nicht gestimmt. Er hat in Innsbruck 2004, glaube ich, sein Studium begonnen, hat das 2008 abgeschlossen, war zwischenzeitlich einmal kurz in Australien, um dort ein Auslandssemester zu absolvieren, ist dann wieder zurück nach Österreich und ist dann nach Abschluss seines Studiums, ich glaube im Jahr 2009, nach Australien wieder gegangen, hat dort ein Praktikum bei einem großen Sportartikelhersteller gemacht, er hat dann dort einen Job bekommen, einen Fest und lebt seither mehr oder weniger durchgehend in Australien, hat dort auch Karriere gemacht, ist mittlerweile Manager beim anderen Sportartikelhersteller, ist auch bekannter oder sehr guter Hobbysportler, hat sich da drüben sehr gut eingelebt, offenbar und etabliert. Und ja, das ist eigentlich fast ein Traumleben, so wie es zumindest aus der Entfernung ausschaut. Nicht? Also da dürfte sich da wirklich einige Wünsche erfüllt haben da drüben.
Was glaubt ihr, wie es jetzt weitergeht? Im Falle, also der Tatverdächtige hat ja gesagt, er wird zum Prozess kommen, wenn der Prozess stattfinden wird. Was sind die Szenarien? Was passiert, wenn er auftaucht? Und was könnte passieren, wenn er nicht auftaucht?
Die Szenarien sind eigentlich relativ klar umrissen. Der Strafverteidiger hat ja in Aussicht gestellt, dass sein Mandant erscheinen wird. Bislang war ja das so, dass Australien ihn nicht ausgeliefert hat, trotz des internationalen Haftbefehls. Jetzt ist es aber so, dass die Anklage zwar noch nicht rechtskräftig ist und auch noch beansprucht werden könnte, aber es ist doch eher wahrscheinlich, dass die Anklage irgendwann in Rechtskraft erwächst. Und dann ist es so, dass das auch für einen Staat, der im Commonwealth ist, dann doch meistens bedeutet, dass Personen, die Ausländer sind und die dort im Ausland sind, eben ausgeliefert werden. Das kann unter bestimmten Szenarien erfolgen. Und zwar gibt es in der Strafprozessordnung die Regelung des sogenannten freien Geleits, wo man mit der Anklagebehörde als Verteidiger ausmachen kann, dass derjenige bis zum Urteil der ersten Instanz also nicht verhaftet wird und frei zum Prozess geht ohne Justizwache, was ja auch beim Laienverfahren, beim Schwurgericht oft dann Unterschied macht, ob jemand jetzt als freier Mann hineinkommt oder da mit Handschellen vorgeführt wird. Weiters bedeutet aber das freie Geleit nicht, dass man bis zur Rechtskraft des Urteils dann frei ist und allenfalls flüchten könnte, sondern da kann dann im Falle eines Schuldspruchs durch das Schwurgericht könnte der Staatsanwalt dann sofort einen Haftantrag wegen Fluchtgefahr stellen. Und das wäre also zumindest in diesem Fall das Ende dieses Weges. Würde er nicht freiwillig erscheinen, ist es naheliegend, dass aufgrund der vorliegenden rechtskräftigen Anklage und des Nichterscheinens die Staatsanwaltschaft einen Antrag stellen kann, eben wegen Fluchtgefahr, und der würde dann wiederum die Untersuchungshaft begründen und das wiederum einen internationalen Haftbefehl. Also wir werden den 42-Jährigen, sofern die Anklage tatsächlich rechtskräftig wird, wohl sicher in Innsbruck sehen.
Und glaubst du, es gibt einen Zeithorizont, den man ungefähr abschätzen kann, oder ist es aufgrund dieser Situation schwierig abzuschätzen?
Die Anklage wurde heute Mittwoch dem Verteidiger zugestellt. Er hatte 14 Tage Zeit, dagegen Einspruch zu erheben. Der Einspruch ist offen. Allenfalls wird erwogen, aus formalen Gründen einen solchen zu machen. Das kann dann nach dem Einspruch auch Monate dauern, bis darüber entschieden ist. Ja, und dann sieht man die Entscheidung des Oberlandesgerichts dazu. Und ja, und dann könnte man rechnen, dass vielleicht noch in diesem Jahr, wenn das Oberlandesgericht sagt, na, also die Anklage ist begründet und rechtskräftig, dass in diesem Jahr allenfalls dann noch ein Prozess auf uns zukommen könnte.
Den ihr beide sicher weiter begleiten werdet. Abschließend, Was ist euer Gedanke zu dem Mordfall Kamera am Ende? Werden wir da vielleicht irgendwann ein Ende sehen?
Ja, also ich rechne damit, wenn es da jetzt zu dem Prozess kommt, dann ist ja zwingend ein Ende da, weil die Justiz kann nicht 2-3 Mal nach Belieben in der gleichen Sache ermitteln und verhandeln. Also wenn das jetzt so aufgegriffen wird und verhandelt wird, dann ist es so oder so und der Fall ist dann damit endgültig beendet.
Lieber Feinhard, lieber Tom, vielen Dank für eure Zeit. Und wie gesagt, wir werden dranbleiben.
Danke, Renate.
Danke.